Willkommen im Podcast über Dinosaurier und andere Urzeittiere. Mein Name ist Nadine Ackermann und in dieser Folge soll es um ein ganz spezielles Tier gehen, nämlich um uns selbst. Vor 40.000 Jahren lebten unsere Urahnen bereits hier in Deutschland. Wie deren Leben so aussah, das erfahren wir von Johannes Wiedmann vom Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren auf der Schwäbischen Alb. Herr Wiedmann, vor 40.000 Jahren, über welches Zeitalter sprechen wir hier?
Wir sind da im Bereich der letzten Eiszeit und wir sprechen vom sogenannten Orinacea dann. Das ist die erste Kulturstufe Technokomplex, sagen wir eigentlich lieber, der zu uns modernen Menschen dazugehört. Das früheste Datum haben wir im Moment hier aus dem Geißenklösterle für diese Zeit mit 43.000 Jahren vor heute. Das ist also der früheste Nachweis für uns moderne Menschen in Mitteleuropa, in Westeuropa.
Welches Klima herrschte da weltweit?
Weltweit ist ganz, ganz schwierig zu sagen, weil das ist natürlich auch damals in der Eiszeit unterschiedlich. Diese eiszeitlichen klimatischen Verhältnisse, die gab es eigentlich nur bei uns auf der Nordhalbkugel. Und wir sind da in einem Zeitpunkt, in einem Zeitraum in der letzten Eiszeit, wo es relativ warm war in der Eiszeit. Das heißt also, da haben wir nicht so die tiefen Temperaturen die ganze Zeit, wie man sich das für die Eiszeit vorstellt.
Wenn Sie sagen, nicht so tiefe Temperaturen, was heißt das für Sommer, was heißt das für Winter?
Wir haben normalerweise in so einer Eiszeit sehr lange, sehr kalte Winter und kurze, aber im Zweifelsfall auch warme Sommer. Wir haben sogar einen Hinweis drauf hier, dass zeitweise in der Eiszeit der Sommer wärmer gewesen sein muss als heute.
Ah was?
Also anhand von einer Schwalbenart, ja, die man hier nachweisen konnte, denen es heute bei uns im Sommer zu kalt ist.
Ah was? Mhm. Aber man stellt sich ja die Eiszeit dann immer so vor, alles vereist und alles voller Schnee. Das heißt, das war gar nicht so.
Nein, so darf man sich das nicht vorstellen. Ja. Im Winter haben wir natürlich schon Schnee, aber nicht so die Schneemassen, wie es normalerweise gern dargestellt wird, wenn das Thema Eiszeit besprochen wird. Weil wir haben natürlich ganz viel Wasser in den Gletschern gebunden, die ja deutlich größer waren, deutlich mehr Masse hatten als heutzutage. So den Alpengletscher dürfen wir uns beim Höchststand der Vergletscherung vor den Alpen mit einer Höhe von bis zu 2 Kilometern vorstellen. Und den skandinavischen Eisschild, der reichte bis nach Norddeutschland rein. Das heißt, da war ganz, ganz viel Wasser drin gebunden. Dieses Wasser fehlte natürlich in der Natur, in der Atmosphäre. Und das heißt, wir dürfen mit relativ wenig Bewölkung in dieser Zeit rechnen und damit wenig Niederschläge.
Okay, das heißt, es hat wenig geregnet, wenig geschneit.
Genau.
Was bedeutet das für den Meeresspiegel dann oder für die Seen auch, für die Flüsse?
Der Meeresspiegel war deutlich niedriger als heute, bis zu 125 Meter niedriger als heute. Und das heißt, an vielen Stellen, wo wir heute Meer haben, wo wir Meeresstraßen haben, war damals einfach trockenes Land.
Okay, das heißt, man konnte sich auch weiter bewegen.
Ja, ja. Deswegen haben wir auch Funde eben heutzutage unter dem Meeresspiegel. Kommen wir natürlich schlecht dran, aber es gibt schon immer mal wieder Funde, die zum Beispiel aus dem Ärmelkanal oder so stammen.
Die Kontinente weltweit waren ungefähr so, wie wir das auch heute kennen.
Da hat sich seitdem nicht so viel verändert.
Einfach ein bisschen mehr Landmasse quasi, weil es weniger Meer gab.
Ja.
Ja, okay. Das heißt, hier auf der Schwäbischen Alb war es dann doch gar nicht so kalt, ungemütlich, sondern eigentlich so ähnlich wie heute und im Sommer sogar angenehm warm.
Ja, nur eben wie gesagt, der Sommer kürzer als heutzutage, der Winter länger, also mehr so ein kontinentales Klima, wie wir es heute zum Beispiel aus Zentralasien kennen.
Okay, ja. Welche unterschiedlichen Menschenformen gab es denn weltweit damals?
Wir haben zu diesem Zeitpunkt wohl, wie wir bisher wissen, 4 verschiedene Menschenformen auf alle Fälle auf der Erde. Vielleicht auch noch mehr, das wissen wir noch nicht. Das sind zum einen die Neandertaler, die sich ja hier in Europa entwickelt haben, aus einer früheren Auswanderungswelle aus Afrika, nach dem, was wir bisher wissen, muss man mal dazu sagen. Dann hat man vor etlichen Jahren in einer Höhle im Altai 2 Zähne und einen Fingerknochen gefunden, konnte den nicht zuordnen, weder moderner Mensch noch Neandertaler, hat eine Genbestimmung gemacht und stellte sich raus, war eine neue Art. Nach der Höhle, wo es gefunden wurde, ist jetzt der Denisova-Mensch. Dann haben wir eine vierte Menschenart, die uns die Genetik beschert hat. Von der wissen wir nur, dass es sie gegeben hat, aber wir haben noch keine Funde von diesen Menschen. Es gab zu diesem Zeitpunkt wohl auch noch teilweise Bestände von Homo erectus auf der Erde. Dann haben wir eben diesen Zwergenmensch von der Insel Flores, Homo floresiensis. Und vielleicht gibt es ja noch mehr, die wir gar nicht kennen.
Ja, das heißt, die Genetik hat da in den letzten Jahren schon große Fortschritte auch gebracht in der Forschung. Da oder wie würden Sie das sehen?
Ja, da hat sich auf alle Fälle viel getan in Sachen Genetik, weil manche Sachen könnte man ohne Genetik gar nicht auseinanderhalten. Eben von manchen haben wir gar keine Funde, deswegen können wir sie eigentlich nicht kennen. Und wir sind gespannt, was da in den nächsten Jahren noch kommt, was wir jetzt noch nicht wissen.
Ja, der moderne Mensch, war der damals schon auf der ganzen Welt verteilt? Oder gab es auch noch Orte, wo der nicht hingekommen ist?
Es gab auf alle Fälle Orte, wo er nicht hingekommen ist. Wir haben den modernen Menschen zu diesem Zeitpunkt ja eher in, ja, ich sage jetzt südlicheren Bereich von Europa, im Norden oben normalerweise noch nicht. Gut, wir haben Funde aus England, wo ein Kieferbruchstück von einem modernen Menschen ist. Wir haben aus dem heutigen Sibirien natürlich moderne Menschen, aber so ganz weit in den Norden sind sie noch nicht gekommen, weil das ja alles vergletschert war. Und auch in Amerika haben wir zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt keine Menschen, so wie es ausschaut.
Okay. Und hier in Deutschland, welche Menschen haben hier gelebt?
Also zu dem Zeitpunkt, wenn wir jetzt zu dem Zeitpunkt vor 40.000 Jahren sprechen, da haben wir hier wohl nur noch moderne Menschen wie uns heutzutage. Okay. Es schaut in Europa aber ein bisschen anders aus. Wir haben noch späte Neandertaler weiter im Osten, zum Beispiel auf dem Balkan, auf der Krim und im Südwesten, auf der Iberischen Halbinsel, ganz unten in Gibraltar, haben wir auch sehr späte Neandertaler. Also es gab da schon Zeiten, wo die parallel in Europa gelebt haben, nur eben bei uns hier, so wie es ausschaut, nicht. Bei uns sieht es immer so aus, dass wir in den Fundstellen unten drin Schichten haben mit Sachen, mit Werkzeugen, die die Neandertaler zurückgelassen haben. Drüber kommt eine sogenannte sterile Schicht. Das heißt, da ist nichts drin, was Menschen zurückgelassen haben. Das schaut nach einer Besiedlungslücke von 2.000 bis 3.000 Jahren bei uns hier aus. Und drüber kommen nur noch Schichten, wo Sachen drin sind, die bereits von uns modernen Menschen stammen.
Woher kommt diese Lücke?
Wir könnten uns vorstellen, dass es ein klimatischer Grund ist. Mhm. Aber so ganz hundertprozentig ist es bis heute nicht geklärt.
Wenn Sie sagen, Sie haben Schichten mit Fundstücken von Neandertalern und Schichten mit Sachen von modernen Menschen, woher wissen Sie denn, was zu wem gehört und warum unterscheidet sich das so eindeutig?
Wir haben da deutliche Unterschiede, zum Beispiel in der Herstellung von den Steinwerkzeugen. Bis einschließlich Neandertaler spricht man eigentlich von einer sogenannten Kerntechnik. Das heißt, ich habe meine Feuersteinknolle, mache von der Abschläge weg und das, was im Kern übrig bleibt, ist das Werkzeug, das ich erreichen will. Zum Beispiel der Faustkeil. Jetzt aber mit aller Vorsicht, weil es gibt bei den Neandertalern eine ganz spezielle Technik, die sogenannte Levallois-Technik, wo ich meinen Kern durch Abschläge vorbereite und der letzte Abschlag ist das Werkzeug, das ich erreichen will. Also auch schon eine sehr komplizierte Technik. Aber sie unterscheidet sich von den Techniken, die wir moderne Menschen nehmen. Wir haben dann eine sogenannte Klingen- oder Abschlagtechnik. Das heißt, wir bereiten unseren Kern vor, köpfen den zunächst mal, um eine Fläche zu bekommen. Und von dieser Fläche aus nehmen wir dann am Rand entlang lange, schmale Abschläge weg, sogenannte Klingen. Und aus diesen Klingen werden dann die einzelnen Werkzeuge hergestellt.
Aber dass jetzt in dieser Schichte quasi die oberen zum Beispiel vom modernen Mensch sind, woher können Sie denn das mit Sicherheit sagen? Also sind da auch Knochen gefunden worden dann, die Sie dann irgendwie mit DNA bestimmen können oder?
Von den Menschen haben wir bei uns hier leider keine Knochen aus dieser Zeit bislang, sondern wir haben eben nur die Sachen, die sie zurückgelassen haben, sozusagen ihren Müll, den sie zurückgelassen haben. Ja. Und darunter befinden sich aber eben viele Steinwerkzeuge, Knochenreste und so weiter von der Jagdbeute. Mhm. Und dann eben ganz spezielle Sachen, die wir vorher noch nicht haben, wie zum Beispiel auf einmal haben wir in den Schichten drin jede Menge Schmuckstücke, die größtenteils aus Mammutelfenbein hergestellt wurden. Ganz typisch bei uns hier für diese Zeit gibt es nur bei uns hier im Achtal und im Lohnetal, das ist so 40 Kilometer von hier entfernt, sind kleine, doppelt durchlochte Elfenbeinperlen. Gibt es nur hier bei uns dafür zu Hunderten.
Okay. Und dass das auch Neandertaler hergestellt haben könnten, das ist
unmöglich. Wir haben die bisher nicht aus Neandertaler zusammenhängen.
Okay, alles klar.
Wir haben ein paar Sachen, die wir auch bei den Neandertalern als Schmuck interpretieren, aber das ist relativ wenig.
Okay.
So, die wirkliche große Menge an Schmuckstücke, die taucht erst mit uns modernen Menschen auf, so wie es ausschaut.
Okay. Wie unterscheiden sich die beiden Gruppen, moderne Menschen und Neandertaler?
Also prinzipiell mal, von der Entstehung her. Wir stammen wohl alle aus Afrika, so wie es genetisch ausschaut auch. Nur die Neandertaler stammen von einer früheren Auswanderungswelle aus Afrika ab, die sich dann hier in Europa zum Menschentyp, zur Menschenform Neandertaler entwickelt hat. Unsere Vorfahren sind zu diesem Zeitpunkt in Afrika geblieben, sind aber wohl die gleichen wie die Vorfahren der Neandertaler. Und die Entwicklung zum körperlich modernen Menschen findet dann in Afrika statt. Da haben wir jetzt älteste Funde in der Zwischenzeit mit so 300.000 Jahren sowas aus Nordafrika. Die Entwicklung zum kulturell modernen Menschen scheint aber erst hier in Europa dann stattzufinden. Und das wohl erst in so einer Zeit vor 50.000, 40.000 Jahren sowas, wo wir das dann hier auch fassen können.
Okay. Waren sich denn diese Gruppen, Neandertaler und moderne Menschen, friedlich verbunden oder waren die eher Rivalen oder hatten die gar keinen Kontakt?
Die müssen Kontakt gehabt haben, weil wir ja in der Zwischenzeit Nachweise haben, dass sich Neandertaler und moderne Menschen miteinander vermischt haben, also miteinander Nachkommen gezeugt haben. Wie das Verhältnis aussah, können wir leider nicht beantworten. Wir können nur sagen, wir haben keine Nachweise für kriegerische Auseinandersetzungen zwischen diesen Gruppen. Aber wir können nicht sagen, wie das Verhältnis wirklich aussah.
Das ist interessant, oder? Hatte man nicht früher auch so eher das Bild, dass der moderne Mensch den Neandertaler auch irgendwie besiegt hat? Irgendwie? Das heißt, diese Vorstellung ist überholt heute.
Diese Vorstellung haben wir so eigentlich nicht mehr. Die Frage ist natürlich schon, warum verschwinden die Neandertaler dann? Und da gibt es jetzt wieder verschiedene Theorien dazu. Das eine ist, dass wir denen einfach technologisch überlegen waren durch unsere neuen Techniken, unsere neuen Sachen. Dann waren wir denen wohl auch von der Personenzahl her überlegen. Also man geht davon aus, dass zum Beispiel Neandertalergruppen so maximal 15 bis 20 Personen umfasst haben, während wir moderne Menschen dann eher in Gruppen von 30 und mehr Menschen zusammengelebt haben. Das zweite ist, ich habe es gerade schon angesprochen, wir haben dann ja wohl zwei Neandertal-Populationen, die voneinander getrennt waren und die vielleicht damit auch nicht mehr letztendlich in der Lage waren, überlebensfähig zu sein auf Dauer. Wie weit wir moderne Menschen da mitgewirkt haben, das ist eine andere Frage, da haben wir leider keine Nachweise dafür.
Ja. Wie sah es hier im Blaubeurer Urdonautal aus?
Wir gehen davon aus, dass hier recht gute Verhältnisse, also Lebensverhältnisse geherrscht haben vor 40.000 Jahren. Wir haben auf alle Fälle ein vielfältiges Nahrungsangebot mit den verschiedenen Habitaten, die wir hier haben. Wir haben hier unten die Talaue, wo es auf alle Fälle Wasser gab, wo also auch Fische vorhanden waren, wo andere Tiere vorhanden waren, die Wasser brauchen. Wir haben die Steilhänge, wo zum Beispiel Steinbock nachgewiesen ist, wo aber auch Murmeltiere nachgewiesen sind in der Zeit. Und dann haben wir oben die Hochfläche mit einer Steppe, wo die großen Pflanzenfresser unterwegs waren, wo die Rentiere unterwegs waren, die Wildpferde, die Mammute. Und die mussten natürlich auch immer wieder runter ins Tal, weil sie ja auch Wasser brauchen. Und wir haben hier wahrscheinlich noch einen Vorteil. Wir haben hier ja sogenannte Karstquellen, wie den Blautopf zum Beispiel, wo das Wasser immer mit 9 Grad plus austritt. Das heißt, auch im tiefsten Winter gefriert dieses Wasser nicht ein. Und das heißt, sowohl Menschen als auch Tiere haben da offenes Wasser.
Das ist interessant. Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich mir das hier sehr unwirsch vorgestellt alles. Also so unangenehme Lebenswelt. Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann klingt das eigentlich ziemlich angenehm paradiesisch, oder?
Ja, gut.
Oder also, so weit geht es dann doch nicht.
Für uns heute wäre es sicher nicht paradiesisch, aber das hängt, denke ich, hauptsächlich damit zusammen, dass wir mit diesen Lebensumständen nicht klarkommen würden. Wir sind einfach was ganz anderes gewohnt, durch das, wie wir aufgewachsen sind, mit welchen Techniken, mit welchen Hilfsmitteln wir aufgewachsen sind. Das haben die damals natürlich nicht zur Verfügung gehabt. Für die waren die Zustände hier sicher nicht schlecht.
Wenn Sie sagen Lebensumstände, womit würden wir nicht zurechtkommen? Also mit dem vielen draußen sein oder an was denken Sie da?
Ich denke, das ständige draußen sein wird uns Schwierigkeiten machen. Die Nahrungsbeschaffung wird uns Schwierigkeiten bereiten. Wir müssten uns einfach daran gewöhnen, dass wir unsere Nahrung da draußen selber besorgen müssen, selber verarbeiten müssen, dass wir nicht irgendwo hingehen können und das einkaufen, sondern wir müssen zum einen wissen, was ist da draußen alles essbar. Mhm. Und das haben die natürlich gewusst, ganz klar, haben wir heute Schwierigkeiten. Mhm. Ein paar Sachen kennen wir. Aber das meiste kaufen wir halt ein und da gibt es nur Sachen, die essbar sind.
Ja, klar.
Dann müssten wir uns daran gewöhnen, dass wir Tiere selber jagen müssen, dass wir die auch selber zerlegen müssen, möglichst weit verwerten müssen. Alle Sachen, die wir heute eigentlich nicht mehr machen.
Im Podcast sprechen wir ja sonst hauptsächlich über Urzeittiere. Was sind denn das für Tiere, die damals gelebt haben und welche waren vielleicht schon ausgestorben oder wie sah das aus?
Also das, was jetzt so prinzipiell unter Urzeittieren, Dinosaurier oder sowas verstanden wird, das war zu diesem Zeitpunkt natürlich schon lange ausgestorben, diese Sachen. Wir haben Tierarten, die es nicht mehr gibt, wir haben aber auch Tierarten, die es heute immer noch gibt.
Können Sie mal ein Beispiel machen?
Ja. Wenn wir mal an die Großsäuger gehen, dann haben wir natürlich alle das Mammut im Kopf, das aber nicht so die große Jagdbeute war, wie immer in unseren Köpfen rumspukt. Das hat sich am Ende von der Eiszeit zurückgezogen, weiter nach Osten, weiter nach Norden. Letzte Mammuts haben wir, glaube ich, vor etwa 6000 Jahren noch, allerdings eine Zwergenpopulation mit so vielleicht 1 Meter, 1,50 Meter Höhe, nicht mehr die großen Tiere in Sibirien. Dann haben wir Wildpferde hier, die haben wir natürlich ausgerottet bei uns in der Gegend. Wir haben große Büffel, so ähnlich wie heute Wiesent oder Bison bei uns hier in der Gegend. Wir haben Rentiere als ganz, ganz wichtige Jagdbeute. Die haben sich einfach nach Norden zurückgezogen. Die gibt es ja immer noch in größeren Mengen. Wir haben Riesenhirsch, einen Hirsch mit einer Geweihspannweite von bis zu 3,5 Metern. Der könnte in der Waldumgebung, wie es nach der Eiszeit hier dann war, natürlich nicht mehr leben.
Der
ganz
wird
klar.
Anstoßen dann mit
dem Der wird einfach irgendwo hängen bleiben die ganze Zeit. Wir haben den noch relativ lange auf Irland. Also bis vor 6000 Jahren können wir den auf Irland noch nachweisen, den Riesenhirsch. Bei uns hier stirbt er viel, viel früher aus. Dann haben wir natürlich auch Höhlenbären. Die sterben allerdings schon relativ früh aus. Die letzten Höhlenbären können wir so vor 28.000 Jahren sowas bei uns hier nachweisen. Danach haben wir nur noch Braunbären. Wir haben ein großes Raubtier, nämlich den Höhlenlöwen, mit einer Schulterhöhe von bis zu 1,5 Metern sowas. Dem möchte man nicht unbedingt da draußen begegnen. Der ist aber auch ausgestorben. Wir haben auch eine Hyänenart bei uns in der Gegend, Höhlenhyäne, auch eine relativ große Hyänenart, auch die ist ausgestorben. Wir haben aber auch natürlich Wölfe, Füchse, Polarfuchs dann natürlich in den Kaltzeiten vor allen Dingen, die es heute immer noch gibt, die sich nur in andere Gegenden zurückgezogen haben. Die Murmeltiere habe ich vorher schon erwähnt, haben wir heute auch in anderen Gegenden, Steinbock genauso, bei uns hier nicht mehr. Aber es gibt natürlich schon auch Tiere, die wir eigentlich heute noch hätten, wie Gämse zum Beispiel. Die gehört eigentlich auf die Schwäbische Alb noch im Mittelalter. Heute haben wir mal vereinzelt welche, die da auftauchen.
Wenn Sie sagen, das Mammut, warum wird das immer so dargestellt, dass die Menschen Mammut gejagt haben und warum war das nicht so?
Weil man natürlich schon Mammutknochen findet als Jagdbeute. Allerdings das Problem ist immer, das ist gern nach Gewicht gemacht worden. Und ein Mammutknochen wiegt natürlich eine ganze Menge Rentierknochen zum Beispiel auf. Mhm. Was da nicht gemacht worden ist im Zweifelsfall, ist die Individuenzahl zu bestimmen. Weil ein Mammutknochen ist ein Mammut, 50 Rentierknochen sind im Zweifelsfall 50 Rentiere. Und natürlich wird immer die Jagd aufs Mammut so toll dargestellt. Es gibt auch bis heute in den Schulbüchern die Fallgruben für die Mammuts. Graben sie die mal in einem eiszeitlichen Boden mit denen ihren Mitteln, ist einfach nicht möglich.
Das heißt, das hat sich jemand einfach ausgedacht?
Das hat sich mal jemand ausgedacht und das zieht sich bis heute durch. Dann, was fangen sie mit ein paar Tonnen Fleisch an? Entweder es vergammelt ihnen oder aber es gibt andere, die daran interessiert sind, gegen die man sich dann auch wieder wehren muss.
Also die Löwen,
Höhlenlöwen. Höhlenlöwen, die Hyänen, natürlich die ganzen Fleischfresser, die da unterwegs sind, sind daran interessiert.
Okay.
Was fangen sie mit der Mammuthaut an?
Ja, das wird immer so dargestellt, oder? Dass da so Kleider draus gemacht wurden.
Und genau, wird immer so dargestellt. Die ist so dick.
Ja, also 10 Zentimeter fast, oder?
Ja, also da ist natürlich eine dicke Speckschicht drunter und so. Aber das Problem ist einfach, das zu verarbeiten, da Leder draus herzustellen, das ist mit diesen Techniken meines Erachtens nicht so einfach möglich.
Ja.
Deswegen, und dann ist es natürlich total schwer. Da ist mir eine Rentierhaut oder eine Pferdehaut viel, viel lieber.
Ja.
Mit der kann ich viel, viel mehr anfangen.
Ja, okay.
Ist einfach so.
Ja. Gab es denn schon domestizierte Tiere?
Wir haben erste Anfänge wohl von Hunden.
Ja.
Also man kann anhand von Skelettveränderungen feststellen, dass da wohl eine Form von Domestizierung einsetzt. Dass also Wölfe mit Menschen zusammengelebt haben und dadurch die ersten Hunde entstanden sind.
Und haben die auch bei der Jagd geholfen zum Beispiel oder war das eher wie heute einfach zum Spaß?
Das ist die gute Frage.
Das weiß man nicht.
Ein Wolf lässt sich zum Jagen nicht einsetzen.
Ja,
okay. Das macht er nicht für den Menschen, sondern der jagt für sich selber. Wir könnten uns vorstellen, dass vielleicht Jungwölfe von Menschen aufgezogen worden sind und dass da welche dabei waren, die nicht das normale Verhalten gezeigt haben. Das normale Verhalten ist, sobald die geschlechtsreif werden, verschwinden die, wollen die Wölfe als Gesellschaft haben, sondern dann bei Menschen dabei geblieben sind und sich dadurch in Richtung Hund entwickelt haben.
Okay. Kommen wir einmal hier nach Blaubeuren. Wie sah es damals hier aus? Wie lebten die Menschen und wo lebten diese Menschen?
Die Landschaft habe ich vorher schon mal beschrieben, müssen wir uns anders vorstellen, eben mit dieser Steppe oben auf der Hochfläche, keinen so einen Wald, wie wir den heute kennen, sondern hier unten im Tal schon noch Baumbestände, aber keine so großen Bäume, keinen so einen dichten Wald wie heutzutage. Die Talhänge sicher viel weniger Bewuchs als heutzutage, viel mehr Felsen, viel mehr Steine, die da zu sehen waren. Die Menschen haben natürlich anders gelebt als heute, die waren noch nicht sesshaft, sondern die mussten ja immer an der Stelle, wo sie ihr Lager hatten, schauen, was gibt es an Nahrungsquellen in der Umgebung. Und wenn diese weitgehend erschöpft waren, wenn es für die Gruppe nicht mehr gereicht hat, dann mussten sie sich einen neuen Platz für ihr Lager suchen, wo es genügend Nahrung für die Gruppe gab. Deswegen war wohl im Normalfall alle paar Wochen Umzug angesagt. Das heißt, Lager zusammenpacken, woanders hin weiterziehen. Dann haben wir natürlich ganz viele Funde aus den Höhlen. Da stecken aber verschiedene Sachen drin. Das eine ist, man wusste irgendwann, in Höhlen können Funde rauskommen. Man wusste, wo Höhlen sind. Also hat man Forschungsgrabungen, Probegrabungen an den Höhlen gemacht und hinterher gewusst, sie waren drin oder sie waren nicht drin. Wir müssen uns aber wohl vorstellen, dass es viel mehr Freilandlager gab, wo Zeltlager, sage ich jetzt, gestanden haben. Nur A, wissen wir nicht, wo wir anfangen sollen zu suchen und B, sind die Erhaltungsbedingungen viel schlechter. Wenn Sie sich vorstellen, von so einem Zeltlager bleibt ein bisschen was auf der Oberfläche liegen, das ist nach relativ kurzer Zeit weg. In den Höhlen wird es eingebettet in den Höhlenlehm und erhält sich bei uns hier dann sehr gut. Knochen zum Beispiel, weil die Schwäbische Alb besteht ja aus Kalkgestein. Und das heißt, der Kalk, der in den Knochen drin ist, wird vom umgebenden Boden, vom umgebenden Gestein, das Kalk enthält, nicht ausgelöst, sondern bleibt drin. Damit haben wir gute Erhaltungsbedingungen. Wenn Sie einen kalkarmen Bodenknochen haben, finden Sie im Zweifelsfall nichts mehr davon, dann ist der einfach weg.
Das heißt, wie man immer noch so hört, die Höhlenmenschen, die gab es in, das ist Quatsch.
Die hat es nie gegeben, die Höhlenmenschen.
Okay. Das ist quasi self-fulfilling prophecy, weil man da gegraben hat.
Ja, ich denke, wir dürfen schon von Zeltlagern ausgehen, die teilweise sicher an den Höhleneingängen mitstanden, weil die Höhle natürlich bei entsprechender Witterung oder so schon nochmal zusätzlichen Schutz bietet. Mhm. Wir haben auch Hinweise drauf, anhand von den Funden, anhand von Knochenfunden, dass die Höhlen wohl eher im Winter und im frühen Frühjahr aufgesucht wurden, wo es natürlich draußen sehr kalt war. Und dann ist natürlich im Verhältnis in der Höhle drin relativ warm, wo wir ja so normalerweise eine einigermaßen gleichbleibende Temperatur haben. Wir haben allerdings verschiedene Probleme. Es ist dunkel, elektrisches Licht gab es nicht. Es ist feucht normalerweise in den Höhlen. Und wenn kein Loch in der Decke ist, haben wir keinen Rauchabzug. Dann sitzen wir im Qualm von unserem eigenen Feuer drin. Das sind so Probleme, die wir im Freiland nicht haben. Und bei dem Licht, das wir mit einer Feuerstelle anfangen können, können wir zum Beispiel keine Steinbearbeitung durchführen. Dafür brauche ich einfach Tageslicht.
Das heißt, hatten diese Höhlen vielleicht auch so einen kultischen Wert dann für die Menschen? Oder waren die einfach auch da, wie sie an vielen Orten da waren und das wird einfach oder wurde jetzt überbewertet quasi in der Interpretation?
Wir könnten uns das mit dem kultischen, mit der kultischen Bedeutung schon vorstellen. Allerdings so diese Funde, die für sowas sprechen, wie wir die jetzt in Frankreich haben, in Nordspanien haben, mit diesen Bilderhöhlen, die haben wir bei uns hier nicht. Wir haben schon Funde aus den Höhlen, wie diese kleinen Elfenbeinfiguren und so. Aber wie gesagt, das spricht nicht die gleiche Sprache natürlich wie die Bilderhöhlen. Wir wissen nicht, warum die Sachen dort liegen geblieben sind. Sind die dort bewusst deponiert worden, weil sie von einem bestimmten Zweck geschaffen wurden und als dieser Zweck erfüllt war, hat diese Figur diese Bedeutung verloren gehabt und man konnte sie dort einfach niederlegen und deswegen finden wir die heute dort. Aber war das wirklich so? Wir waren einfach nicht dabei. Und wir haben keine Aufzeichnungen oder Überlieferungen aus dieser Zeit, die uns da weiterhelfen.
Wie waren denn diese Gruppen zusammengesetzt? Also wie groß waren die? Wie sahen die aus?
Also was jetzt uns moderne Menschen angeht, gehen wir eben davon aus, dass wir wirklich schon in Gruppen von 30 und mehr Personen zusammengelebt haben. Wie jetzt die Zusammensetzung war, geschlechtsmäßig, altersmäßig, das ist ganz, ganz schwierig, weil wir eben fast keine Knochenfunde aus dieser Zeit haben.
Was wissen wir denn über die Hautfarbe der Menschen von damals?
Wir wissen durch genetische Untersuchungen, dass diese altsteinzeitlichen oder mittelsteinzeitlichen Jäger und Sammler eine dunkle Hautfarbe hatten, die wir aus Afrika mitgebracht haben. Erst während in der Jungsteinzeit setzt es dann ein, dass wir relativ schnell hellhäutig werden und das hat wohl mit der Nahrungsveränderung zu tun. Die dunkle Haut ist ja Schutz vor Sonnenlicht in Afrika natürlich, vor zu viel Sonnenlicht. Bei uns hier allerdings haben wir nicht so viel Sonnenlicht. Und wir müssen ja Vitamin D durch die Sonneneinstrahlung in der Haut entwickeln und auch durch die Nahrung zu uns nehmen. Diese Jäger und Sammler haben das sehr viel durch die Nahrung zu sich genommen, anhand von tierischer Nahrung, anhand von Fisch und so weiter, in Reihen. Diese tierische Nahrung nimmt in der Jungsteinzeit ab, wird ersetzt durch viel pflanzliche Nahrung, durch Getreide und solche Sachen. Und da ist das Vitamin D nicht mehr in dem Maße enthalten. Und das heißt, die, die eine hellere Haut schon hatten, waren dann im Vorteil. Das geht hin bis zur Fortpflanzungsfähigkeit. Und deswegen hat sich die helle Haut dann wohl hier relativ schnell durchgesetzt, nachdem diese Nahrungsveränderung stattgefunden hat.
Okay.
Ganz spannend ist auch, wir haben zum Beispiel Nachweise für dunkle Haut und blaue Augen in der Altsteinzeit.
Was heute nicht mehr häufig gibt. Oder?
Ja, was heute eigentlich nicht mehr normal ist, also was wir heute nicht mehr kennen. Normalerweise gehört bei uns dunkle Haut auch mit dunklen Augen zusammen.
Wo kamen denn die blauen Augen her?
Ja, wenn wir das wissen würden, das wissen wir leider wieder nicht. Was auffällig ist, ist natürlich mit den Frauenfiguren, dass wir ganz viele Frauenfiguren aus der Altsteinzeit kennen, zwar nicht aus der ganz frühen Zeit, sondern erst etwas später, und ganz wenig Männerfiguren. Also vielleicht war da schon ein gewisser Unterschied vorhanden. Die haben sicher auch gewusst, dass man die Männer auch braucht, um sich fortzupflanzen. Ohne das ging es nicht. Die waren ja nicht blöd, das waren ja die gleichen wie mir. Aber vielleicht waren die Frauen halt in mancher Beziehung doch bedeutender als Eltern, als ganz klare Eltern der Kinder. Das ist ja bis heute teilweise so, dass Vererbungen in der weiblichen Linie stattfinden, weil es da sicher ist, dass es ein Nachkomme von der Frau ist. Von welchem Mann der stammt, das ist eine ganz andere Frage.
Das heißt, wir wissen nicht, ob die monogam gelebt haben.
Nein, das wissen wir nicht.
Ja. Ist das anzunehmen oder eher unwahrscheinlich? Oder?
Es gibt verschiedene Modelle in dieser Beziehung, auch was ethnologische Parallelen anbelangt, sodass diese Frage eigentlich nicht beantwortet werden kann.
Okay.
Um das wirklich beantworten zu können, bräuchte man ein viel größeres Spektrum an Knochen, wo man mal genetische Bestimmungen durchführen könnten und dann vielleicht Aussagen dazu treffen könnten, aber wohlgemerkt vielleicht.
Wissen wir etwas über die Aufgabenteilung innerhalb dieser Gruppen? Wahrscheinlich auch nicht so
viel. Nein, diese klassische Aufgabenteilung mit Jäger und Sammlerinnen, wie das immer so benannt wird, die können wir nicht nachweisen.
Das heißt, es ist auch ein Bild, was vielleicht ein bisschen von den Geschlechterrollen, die die Forschenden hatten, geprägt wurden.
Oder? Ganz klar.
Ja. Ja. Jetzt haben Sie schon gesagt, die Gruppen sind umhergezogen. Waren das denn sehr weite Strecken oder eher kleine Strecken? Oder anders gefragt, was machten die Gruppen mit den Schwächeren innerhalb der Gruppe? Also die älteren Menschen, die Kinder, sind die mitgezogen? Hat man sich um die gekümmert oder?
Die sind auf alle Fälle mitgezogen, um die hat man sich gekümmert. Wir haben ja auch Belege dafür schon aus der Neandertalerzeit, dass zum Beispiel Kranke gepflegt wurden und miternährt wurden.
Woran können Sie das erkennen?
Wenn wir an den namensgebenden Neandertaler gehen zum Beispiel, der hat ja einen Armbruch gehabt, der nicht richtig verheilt ist. Der konnte nachher den Arm nicht mehr so richtig bewegen, nicht mehr so richtig anwinkeln. Und der muss in der Zeit auf alle Fälle von seiner Gruppe über Jahre hinweg mitversorgt worden sein. Wir haben Knochenbrüche auch bei anderen Individuen, die teilweise sehr schlecht verheilt sind, aber über Jahre haben diese Menschen weitergelebt damit. Und das heißt, da muss es schon auch sogar in der Zeit eine Art Sozialfürsorge gegeben haben. Wenn wir zu uns modernen Menschen kommen, darf man auf alle Fälle davon ausgehen. Zu den Alten sage ich immer, die waren für die Gruppen ganz arg wichtig. Die haben nämlich A, Erfahrungen gehabt, die die anderen nie bekommen haben, weil sie das Alter nie erreicht haben. B, das war die Chance, dass da jemand da war, wo sich um die Kinder kümmert, wenn die Eltern selber bei der Nahrungsbesorgung oder anderen Tätigkeiten unterwegs waren. Und damit haben die Kinder wieder größere Überlebenschancen gehabt. Die sogenannte Großelternhypothese.
Wie heute, oder?
Ja, wie heute, ganz klar.
Braucht man die Großeltern auch.
Ja, so, ganz klar. Ja. Und es ist ja so, wir haben diese durchschnittliche Lebenserwartung in diesen Zeiten von 20, 30 Jahren. Aber wir haben eben auch Nachweise für Menschen, die viel älter geworden sind, die 60, 70 Jahre alt geworden sind. Und eben, ich denke, die sind ganz, ganz wichtig gewesen für die Gruppen. Und diese durchschnittliche Lebenserwartung, die berechnet sich ja aus einer Gesamtbevölkerung. Wenn ich jetzt eine hohe Säuglingssterblichkeit, eine hohe Kindersterblichkeit habe, von der wir ausgehen dürfen, dann senkt sich natürlich dieses Durchschnittsalter ganz gewaltig. Und wenn wir 200 Jahre hier bei uns zurückgehen in Mitteleuropa, dann haben wir gerade mal eine durchschnittliche Lebenserwartung von 40 Jahren. Nicht mehr.
Aber das heißt, man kann tendenziell auch davon ausgehen, dass vielleicht viele Kinder gestorben sind, aber wenn sie vielleicht, weiß ich nicht, das 10. Lebensjahr erreicht haben, sind sie unter Umständen recht alt geworden.
Ja. Ja. Okay. Wenn sie das erreicht hatten, wenn die Frauen dann die Reproduktionsphase überschritten hatten, also keine Sterblichkeit mehr im Kindbett bei der Geburt oder sonst was, die Gefahr vorhanden war, konnten die recht alt werden. Im Zweifelsfall keine Jagdunfälle, die gehören natürlich auch dazu, die können wir nur normal nicht nachweisen. Die sind halt einfach für uns meistens nicht da, diese Menschen, die irgendwo da draußen ums Leben gekommen sind. Und wir haben andererseits Nachweise, dass Kinder sehr aufwendig bestattet wurden, selbst Neugeborene. Ganz wenige Nachweise, aber wir haben sie. Also auch die Kinder müssen schon ein ganz, ganz wichtiger Teil von diesen Gruppen gewesen sein.
Wie sah es denn aus mit den Geschlechterrollen? Wissen wir da etwas darüber, wie die Frauen, wie die Männer angeschaut wurden in der Zeit?
Wissen wir leider nichts drüber.
Sie haben ja hier auch die Venus vom Hohle Fels. Mhm. Was sagt diese Figur? Oder beschreiben Sie erstmal, was ist das für eine Figur und was sagt die uns?
Das ist eine kleine Frauenfigur, geschnitzt aus Mammutelfenbein. Mit einem Alter von 40.000 Jahren sowas. Was es sicher nicht ist, das ist eine bestimmte Frau, die da dargestellt ist, sondern ja, das ist so ja, ein Frauentypus von mir aus. Wie soll man das jetzt beschreiben? Ob die sicher nicht die Normalfrau in der Zeit war, weil dafür ist sie meines Erachtens viel zu korpulent. Hm.
Also man muss ja sagen, sie hat sehr große Brüste, sehr große Hüften.
Genau.
Also stark weiblich, könnte man sagen,
ja.
Oder?
Ja. Warum sind die Brüste so groß dargestellt? Ist auch eine Frage.
Was denken Sie?
Man kann von einem Stillamulett sprechen, dass die Brüste so groß dargestellt ist, weil es für eine Frau war, die ein Kind hatte, dass die genügend Muttermilch für das Kind hat. Einzigste Überlebenschance für die Kinder in der Zeit. Es gibt eine andere Interpretation. Wenn man genau schaut, die hat die Hände unter den Brüsten auf dem Bauch liegen. Und deswegen sagen manche, die säugt gerade, die stillt gerade zwei Kinder, die sie mit den Händen auf dem Bauch hält. Und das sind die Köpfe von den Kindern, die man da sieht.
Ach so.
Geht in die gleiche Richtung im Prinzip. Ja. Ja. Dann hat sie Querrillen auf dem Bauch. Da hat uns eine Hebamme dazu gesagt, für sie ist das ein Schwangerschaftskalender. Das sind die Bereiche, wo man die Schwangerschaftsmonate durch die Bauchdecke ertasten, erfühlen kann.
Wahnsinn.
Auch eine Interpretationsmöglichkeit. Wenn man sich die Vulva anschaut, die ist weit geöffnet. Das heißt, sie scheint vor kurzem ein Kind bekommen zu haben. Alles so Ansätze, aber letztendlich wissen wir einfach nicht, was drinsteckt. Hm. Kopf hat sie keinen, aber das ist bei vielen von diesen Darstellungen so, dass zumindest kein individueller Kopf dargestellt wurde, sondern sie hat in dem Fall eine Öse obendran. Und diese Öse weist an den Stellen Politurspuren auf, wo die entstehen. Wenn man sich vorstellt, dass da jetzt ein Band durchgefädelt wurde, das Ganze umgehängt war und dann beim Laufen, beim Bewegen immer auf diesem Band ein bisschen gerieben hat. Sie hat auch im Nacken eine Kante, die total poliert ist. Und auch das dürfte davon stammen, dass diese Figur entweder dabei auf der Kleidung oder auf der Haut gerieben hat.
Also das waren Anhänger,
ja.
Also Glücksbringer vielleicht oder...
Ja. Das ist ja eh die Frage, was steckt in den Figuren drin?
Ja.
Waren das individuelle Angelegenheiten? Waren das Amulette, Glücksbringer, die man mit sich getragen hat? Waren das Figuren, die für eine ganze Gruppe wichtig waren, weil es eine Tierart war, in die man sich gerne reinversetzt hat, mit denen man sich verbunden gefühlt hat? War es Kinderspielzeug? Wir wissen es nicht.
Was haben wir für Männlichkeitsbilder?
Aus der Zeit... kennen wir bisher gar keine aus der ganz frühen Zeit. Aus späteren Zeiten gibt es dann Sachen, sind meistens nur Körperteile, nämlich Phalli, die da dargestellt sind. Es gibt aber auch Männerdarstellungen, aber im Verhältnis zu den Frauendarstellungen viel, viel weniger.
Schließen wir daraus, dass die Frauen dann doch wichtiger waren für diese Gruppen oder?
Es kann jetzt natürlich damit zusammenhängen, dass wir die Männerdarstellungen einfach nicht kennen, die mal vorhanden waren oder nicht richtig interpretieren, während es bei den Frauenfiguren relativ einfach ist.
Und natürlich die Brüste auch schnell zu erkennen sind.
Entweder solche, die Brüste oder dann eben ganz am Ende Magdalena, wo wir diese Stilisierung haben, wo im Zweifelsfall auch nur das Gesäß dargestellt ist. Mhm. Aber wenn man die Zwischenstufen kennt, dann ist auch klar, auch das ist eine Frauendarstellung. Oder aber es hat sie wirklich halt nicht in den Mengen gegeben, weil es wichtiger war, den Frauenkörper darzustellen als den Männerkörper.
Wie sahen sich denn die Menschen der Altsteinzeit selbst? Was hatten die für ein Bild von sich selber? Weiß man das?
Da haben sie mir jetzt natürlich ein ganz, ganz schwieriges Gewässer,
ja.
Weil eben wir haben aus dieser Zeit nichts. Wir können eben nur über diese Darstellungen, die wir haben, sei es nun figürlicher Art oder an der Wand als Wandkunst in der Art, uns überlegen, was da drin steckt. Aber letztendlich wissen tun wir es einfach nicht. Mhm. Die müssen sehr ein Selbstbewusstsein natürlich gehabt haben. Die wussten schon, wer sie sind, was sie können und so weiter. Aber da jetzt viel mehr Aussagen dazu zu machen, ist, denke ich, sehr, sehr schwierig.
Sie haben hier aus der Gegend auch ein anderes, sehr bekanntes altsteinzeitliches Kunstwerk, nämlich der Löwenmensch. Ja. Das ist ein vor rund 40.000 Jahren auch gestaltetes Mischwesen aus Mensch und Löwe. Ja. Was sagt uns der?
Das ist natürlich ein Fantasiewesen. Das hat es nie gegeben. Wie wir das jetzt interpretieren, ist wieder so eine Sache. War das eine Gottheit, wie man das viele Jahre später dann nachweisen können, war das eher ein mythologisches Wesen? War es ein Geist? Ist es ein Mensch, der sich ein Löwenfell übergestülpt hat, einen Löwenkopf aufgesetzt hat für irgendein Ritual? Wäre ja auch eine Möglichkeit, die da drin steckt. Warum sie die dann dargestellt haben in der Art, das ist eine andere Frage, das wissen wir leider nicht. Also da sind wir leider auch auf Spekulationen angewiesen, wie bei unseren ganzen Figürchen, die wir da haben aus dieser Zeit. Sicher ein besonderes Objekt, dieses Mischwesen. Wir haben ja zwei andere Mischwesen, viel, viel kleiner dargestellt, den sogenannten kleinen Löwenmenschen aus dem Hohlefels und den sogenannten Adoranten aus dem Geisenklösterle. Aber was steckt da jetzt wirklich drin? Es wird da immer ganz gern dann mit so Begriffen wie Schamanismus um sich geworfen, was wir Archäologen sehr ungern verwenden. Ja. Aber dazu wissen wir einfach zu wenig über die Vorstellungen dieser Menschen. Ja. Und manche sehen drin die Anfänge der Religion. Aber auch darüber wissen wir natürlich nichts.
Sie haben hier auch viele Schmuckstücke gefunden und auch Instrumente. Mhm. Erzählen Sie noch etwas dazu. Wofür wurden die verwendet? Oder war das einfach nur zum Spaß? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben ganz viele Schmuckstücke dann aus dieser frühen Zeit von uns modernen Menschen. Da ist schon die Frage, was steckt da drin? Weil in Schmuck steckt ja nicht nur drin, dass man sich schmücken will, sondern da steckt ganz viel an Bedeutung drin. Und zwar kann man das da mitteilen, ohne drüber reden zu müssen. Wenn man bestimmten Schmuck trägt, kann der zum Beispiel anzeigen, dass ich in so einer Gruppe eine ganz bestimmte Position innehabe. Ich kann aber auch damit ausdrücken, dass da eine Tradition drin steckt, dass ich das vielleicht schon von meinen Vorfahren bekommen habe. Ich kann Zusammengehörigkeit damit ausdrücken. Diese Massen von den doppelt durchlochten Perlen sind ja vielleicht auch ein Zeichen gewesen der Gruppen, die sich hier aufgehalten haben. Und zwar nach innen, wir gehören zusammen, aber auch nach außen zu anderen Gruppen, wir gehören zusammen. Da steckt ganz viel an Bedeutung drin in Schmuck. Das ist uns nur oft gar nicht mehr bewusst, was wir da damit aussagen, wenn wir Schmuck tragen.
Ja. Also die Gruppen waren auch hierarchisch organisiert oder das wissen Sie auch nicht?
Ich denke, je größer die Gruppen wurden, umso mehr Organisation braucht es. Mhm. Und damit könnten natürlich diese Erscheinungen, dieser Schmuck, auch diese Figürchen und so, könnten damit zu tun haben, dass wir moderne Menschen einfach als größere Gruppe mehr Organisation innerhalb der Gruppe brauchten und deswegen auch, ob es jetzt wirklich hierarchisch war, ist eine andere Frage, aber vielleicht doch bestimmte Funktionen ganz klar zugeteilt waren, eine Art Spezialisierung vielleicht auch einsetzt, was dann jetzt das Handwerk oder so anbelangt, was man vorher vielleicht nicht ganz so spezialisiert hatte. Weil gerade für den großen Löwenmenschen, da muss ja eigentlich eine Person von der Gruppe abgestellt worden sein, mit dem Auftrag, diese Figur herzustellen. Und wir versorgen dich in der Zeit mit. Wenn ich von 400 Arbeitsstunden ausgehe für die Herstellung, das mache ich nicht so von heute auf morgen ganz einfach.
Das heißt, es wird auch schon Raum geschaffen für Muße quasi. Einfach nur Sachen, die schön waren, für Freude quasi. Also nicht nur quasi überleben, sondern auch...
Nee, sicher nicht nur überlegen, sondern da steckt sicher viel anderes auch drin. Wir müssen auch bei diesen Jäger-Sammler-Bevölkerungen davon ausgehen, dass die viel weniger Zeitaufwand für die Nahrungsbeschaffung hatten, als nachher die Ackerbauern.
Warum war das so?
So Jäger-Sammler brauchen normalerweise in der Woche 3, maximal 4 Tage, um den Nahrungsbedarf zu decken. Die Ackerbauern arbeiten 7 Tage in der Woche.
Aber das heißt, der Ackerbau war dann gar nicht so eine erfolgreiche Entwicklung, oder wie würden Sie das sehen?
Ich denk, das
klingt nach weniger Freizeit, oder?
Das war, denke ich, eine zwiespältige Entwicklung, dieser Ackerbau. Der hat zum einen natürlich bedeutet, dass man Vorräte anlegen konnte, dass man sesshaft wurde, weil man ja bei seinem Getreide dabei bleiben musste. Die Viehzucht allein muss das nicht sein, weil mit den Tieren kann ich umeinander ziehen, aber bei meinen Äckern muss ich dabei bleiben. Dann hatte ich eben die Möglichkeit, Güter anzuhäufen, sage ich jetzt, weil ich eine feste Unterkunft hatte, war davor nicht möglich, ich musste immer alles mitnehmen. Dritte war, ich konnte mehr Nachkommen zeugen. Das heißt, da haben wir sicher einen Wandel dann, was die Bedeutung der Kinder anbelangt. Davor war es wichtig, ein Kind, das da war, durchzubringen, damit auch die Gruppe überleben konnte. Danach war es wichtig, von den vielen Kindern, die kamen, ein paar durchzubringen, nicht alle. Und das zieht sich auch bis in moderne Zeiten im Prinzip durch, wenn man das genau nimmt. Wir gehen davon aus zum Beispiel, dass diese Jäger-Sammler-Bevölkerungen, dass da die Frauen alle vielleicht 3-4 Jahre ein Kind bekommen haben, sicher nicht öfters, weil das Erstgeborene musste so selbstständig sein, dass es mit der Gruppe mitkommt, wenn die weiterzieht, bevor das nächste Kind kommen durfte. Wenn ich sesshaft bin, habe ich das nicht mehr.
Aber was heißt das? Wie haben die Kinderplanung dann kontrolliert? Oder ist das natürlich gekommen durch, weiß ich nicht, Nahrungsgrundlagen und viel Bewegung? Oder haben die tatsächlich eine Familienplanung im heutigen Sinne mit Verhütung etc. gemacht?
Wir könnten uns sehr wohl vorstellen, dass die Verhütungsmittel kannten. So ist es nicht. Dazu hin hat es bei denen vielleicht noch besser funktioniert, dass solange gestillt wurde, kein Eisprung stattgefunden hat, was bei uns heute ja nicht mehr funktioniert. Das sind sicher so Möglichkeiten. Es könnte auch sein, was man auch eben noch von so entsprechend ethnologischen Bevölkerungen kennt, dass auch eine Geburtenkontrolle insofern betrieben wurde, dass wenn zu früh das nächste Kind kam, das einfach nicht überleben durfte. Aber wir wissen es leider nicht. Mhm. Wir haben wieder das gleiche Problem. Wir waren nicht dabei.
Ja.
Aber ich darf nochmal schön zurückkommen, das mit Ackerbau und Viehzucht hat natürlich andererseits auch bedeutet, wenn eine Ernte ausgefallen ist, wenn eine Missernte war, dann haben die gehungert. Und das lässt sich auch an den Skeletten feststellen. Wir haben ab der Jungsteinzeit an den Skeletten sogenannte Hungerrillen. Das sind so Rillen, die in den Schienbeinen entstehen, wenn Kinder in der Jugendzeit, Kinderzeit nicht ausreichend versorgt sind. Kennen wir bislang von altsteinzeitlichen Skeletten noch nicht.
Ah, Wahnsinn. Das heißt, die hatten nie Hunger eigentlich.
Die haben sicher auch mal Hunger gehabt. Die haben sicher nicht so gleichmäßig gegessen wie wir heutzutage. Aber wenn denen eine Nahrungsquelle ausgefallen ist, haben die eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten gewusst, wo sie jetzt hin können und schauen, ob da genügend Nahrung für sie da ist. Das ging hinterher bei den Bauern nicht mehr.
Dass diese Jäger- und Sammlerkultur ja eigentlich recht gut funktioniert haben müssen, sieht man ja auch, die haben ja in manchen Teilen der Welt auch super lange überlebt.
Ja.
Also
ja.
Australien zum Beispiel. Mhm. Oder?
Ja, ja. Mhm. Wir können natürlich keine so eine Bevölkerungsdichte haben wie nachher bei den Ackerbauern und Viehzüchtern. Aber die haben sicher noch deutlich mehr im Einklang mit der Natur gelebt. Die kannten ihre Nahrungsquellen sehr gut, was da draußen in der Natur alles gibt. Während das geht dann schon los eben mit dem Ackerbau, mit der Viehzucht, dass ich mich spezialisiere auf die Sachen, die ich selber produziere. Die haben natürlich aus der Natur schon auch noch Sachen dazugeholt, aber sie waren nicht mehr so darauf angewiesen wie davor, das alles so gut zu kennen.
Wir kommen zum Ende. Der moderne Mensch ist ja geworden, was wir heute sind. Was ist denn mit den anderen Gruppen, über die wir eingangs gesprochen haben, passiert? Also der Neandertaler zum Beispiel.
Der verschwindet ganz einfach. Also hat in uns natürlich ein bisschen überlebt mit unseren 2% oder so Neandertaler-Genen, die wir bis heute in uns tragen, hier bei uns in Europa und in Vorderasien. Aber prinzipiell ist es als Form, als Menschenform schon verschwunden. Warum? wie gesagt, das ist ganz, ganz schwierig zu interpretieren, ob wir mitgewirkt haben, ob wir denen die Nahrungsquellen streitig gemacht haben, ob die einfach ja nicht so schnell auf die Veränderungen reagieren konnten, wie wir das dann gemacht haben. Das sind alles solche Fragen, wo man sich schon gewisse Sachen vorstellen könnte, aber genau wissen tun wir es nicht.
Herr Wittmann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitteschön, gerne.